13, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Ehrennamens- und Geburtsnamensrechts. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Platzwechsel zügig vorzunehmen. Das geht alles von Ihrer Wochenendfreizeit ab, will ich nur sagen. Ich verstehe das. Es gibt immer wieder Rudelbildung bei Bündnis 90 Die Grünen. Seht ihr euch nicht so oder so selten? Verstehe ich. Das verstehe ich gut. Aber trotzdem, die herzliche Bitte ist, dass wir weiterfahren können. Ich öffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Katrin Helling-Pley, FDP-Fraktion, das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir reformieren das Namensrecht. Für viele ändert sich dadurch nichts. Für viele andere wird es ein Grund zu großer Freude sein. Ich habe 2020 schon einmal hier für die FDP-Fraktion einen Gesetzentwurf zur Reform des Namensrechts eingebracht. Und seither haben mich unfassbar viele Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, die eine solche Reform herbeisehnen. Mit Erlaubnis des Präsidenten möchte ich aus einigen zitieren. So schrieb mir ein Ehepaar: Mit großem Interesse verfolgen meine Ehefrau und ich jede Meldung auf dem Weg zu einer Liberalisierung des Namensrechts. Als junges Ehepaar, das erst im vergangenen Jahr geheiratet hat, haben wir uns vorerst bewusst gegen einen gemeinsamen Ehenamen entschieden. Damit wollen wir uns die Möglichkeit erhalten, nach einer erfolgreichen Reform einen gemeinsamen Doppelnamen anzunehmen. Das ist unser großer Wunsch, da andernfalls der jeweilige Familienname aussterben würde. Ein weiterer, noch größerer Wunsch ist es, dass unsere zukünftigen Kinder beide Namen als Doppelnamen bekommen. Oder Herr M., einen gemeinsamen Doppelnamen führen können, war mein und unser gemeinsamer großer Wunsch seinerzeit in 2013 bei der Eheschließung mit meiner wunderbaren Frau, wurde aber durch die bisher gültige Regelung unmöglich gemacht. Ich würde meiner Frau gerne ein Weihnachtsgeschenk machen, dergestalt, dass ich sie mit einer nachträglichen Änderung auf einen gemeinsamen Doppelnamen überraschen kann. Herr R. beschrieb seine Situation wie folgt. Nachdem meine Partnerin und ich uns vor mehr als 2 Jahren entschlossen zu heiraten, mussten wir feststellen, dass unser Wunsch nach einem gemeinsamen Familiennamen für uns und unsere zukünftigen Kinder, so wie wir ihn uns vorstellten, also der unser beider Geburtsnachnamen gleichberechtigt vereinen sollte, nicht zu erfüllen war. Die bestehenden Lösungen halten wir für unangemessen und unzeitgemäß. Schließlich möchten wir gemeinsam gleichberechtigt unser Leben teilen. Dazu soll auch diese Verbindung in der Führung eines gleichberechtigten Familiennamens deutlich werden. Er fragte mich, wann wohl mit einer Reform zu rechnen sei. Wie lange sollen wir noch warten mit der Hochzeit? In dem Brief des Paares heißt es, der Wunsch, dass die zukünftigen Kinder beide Namen als Doppelnamen bekommen, bindet uns bei der Familienplanung leider ein Stück weit an die Umsetzungsgeschwindigkeit der geplanten Reform. Meine Damen und Herren, heute bin ich deshalb nicht nur stolz, dass wir die Reform auf den Weg gebracht haben, sondern ich freue mich so sehr mit diesen Bürgerinnen und Bürgern. Also an all diejenigen, die diese Reform herbeigesehnt haben, heiraten Sie, bekommen Sie Kinder und machen Sie Geschenke. Die Möglichkeit, dass beide Partner einen Doppelnamen führen oder Kinder einen Doppelnamen bekommen können, kommt. Natürlich neben den bestehenden Möglichkeiten, jeder wie er mag, auch rückwirkend. Denn bei allen berechtigten und wichtigen Identifikationen und Zuordnungsfunktionen, die ein Name in einer Gesellschaft und einem Staat hat, so ist er doch vor allen Dingen auch eines, Teil unserer eigenen Identität. Diesem Gedanken folgend liberalisieren wir das Namensrecht mit der vorliegenden Reform deshalb auch weiter. Wir haben an die nationalen Minderheiten gedacht. und wir ermöglichen, flexibler auf sich ändernde Lebenssituationen zu reagieren. Das betrifft zum Beispiel Kinder, die den Namen eines späteren Ehepartners, eines Elternteils erhalten haben und diesen weitertragen müssen, obschon auch diese Ehe längst geschieden ist. Auch hier möchte ich Ihnen eine Zuschrift nicht vorenthalten. Herr H. stellte erfolglos einen Namensänderungsantrag und schrieb mir: Mit diesem Nachnamen kann ich nicht mehr weiterleben. Ich habe absolut keinen Bezug zu diesem Namen. Ich leide sehr unter ihm. Hinzu kommt, dass ich auch keinen Kontakt zu meinem Stiefvater sowie zu anderen Familienangehörigen von ihm habe. Ich hatte sehr viele Probleme mit meinem Stiefvater. Ich war unter anderem auch ein Scheidungsgrund dieser Ehe. Bitte helfen Sie mir. Ich kann diesen Nachnamen wirklich, mit diesem Nachnamen wirklich nicht weiterleben. Herr H., auch Ihnen hilft die heutige Reform. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte abschließend darum, stimmen Sie dem Gesetzentwurf zu. Wir machen unser Namensrecht nicht nur liberaler, flexibler und freier, sondern auch sehr viele Menschen glücklich. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Erling-Klar. Nächste Rednerin ist die Kollegin Susanne Hierl, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ziel der Reform im Namensrecht ist es, nach Aussage von Minister Buschmann, das Namensrecht moderner und auch toleranter zu machen. Mit dem vorliegenden Gesetz machen Sie aber alles umfangreicher, komplizierter, und es beantwortet trotz des Umfangs nicht alle Fragen. Ich will die Spannung gleich zu Beginn rausnehmen. Wir werden dem Gesetz trotz unserer Kritik zustimmen. Der Gesetzentwurf ist nicht der große Wurf, auf den alle gewartet haben. Er ist nicht mutig, und er hat auch Lücken. Diese Einschätzung haben auch viele Sachverständige in der Anhörung geteilt. Der Tenor war: Es ist und kann nur ein Anfang sein. Es ist eigentlich zu wenig, aber besser als nichts. Die Regelungen vervielfachen sich, weil man sich in Details verloren und nicht die erforderliche grundsätzliche Reform gewagt hat. Ein Sachverständiger bezeichnet den Regierungsentwurf gar als herbe Enttäuschung. Die Unklarheiten des Gesetzentwurfs werden wohl die Gerichte und Standesämter noch jahrelang beschäftigen. Das ist auch der Grund, weshalb wir heute einen Entschließungsantrag vorlegen. Ich weiß, dass wir selbst in dem Antrag vorschlagen, mittelfristig eine komplett neue Konzeption des Gesetzes vorzulegen. Im laufenden Verfahren war jedoch diese 180-Grad-Wendung nicht mehr möglich. Die Regelungen vor allem zu den Doppelnamen sind überfällig, genauso wie die Regelungen zur Einbenennung und Rückbenennung von Kindern. Und auch die Flexibilisierung bringt Verbesserungen, wenn auch zum Preis einer unglaublichen Verkomplizierung. Ich will aber auch unsere Kritikpunkte aufzeigen, die nach unserer Meinung und auch nach den Erkenntnissen in der Sachverständigenanhörung noch zu regeln wären. Da wäre zunächst die Regelung des § 10 EG BGB. Das anwendbare Namensrecht bestimmt sich aktuell nach der Staatsangehörigkeit des Betroffenen. Nach der Neuregelung soll in Zukunft für die Feststellung des anzuwendenden Rechts statt auf die Staatsangehörigkeit auf den gewöhnlichen Aufenthalt abgestellt werden. Hintergrund ist, dass nach Aussage der Ampel viele Staaten bereits auf den gewöhnlichen Aufenthalt abstellen und so ein Gleichlauf entsteht. Wir halten die Abkehr von diesem Kriterium nicht für zielführend. Die Menschen, die zu uns einwandern, kommen vornehmlich aus dem asiatischen Raum, aus der Türkei, aus Syrien, aus Afghanistan. Diese Länder knüpfen für die Namenswahl an die Staatsangehörigkeit an. Damit kommt es zu einem Auseinanderfallen der Namensführung in Deutschland und im Ausland. Ein Abgleich, ein eindeutiger der Dokumente, wird so erschwert. Auch der Bundesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten stellt fest, dass in einer Umfrage in allen Landesverbänden die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit favorisiert wurde. Auch sei es nicht trivial, den gewöhnlichen Aufenthalt aufgrund der zunehmenden Mobilität der Menschen festzustellen. Die Prüfung wird also erheblich schwerer und verzögert die Verfahren. Es ist bisher bereits möglich, dass ein Kind in einer zweiten Ehe eines seiner Eltern den Namen des Stiefelternteils erhält, sogenannte Einbenennung. Wird diese Ehe wieder geschieden, kann das Kind anders als zum Beispiel seine Mutter nicht den Geburtsnamen der Mutter wieder annehmen. Auch hierauf haben einige Sachverständige in der Anhörung verwiesen. Damit besteht weiterhin eine Ungleichbehandlung von Kindern aus einer Scheidung und einem rückbenannten Stiefkind. Auch möchte ich auf das Thema Erwachsenenadoption noch mal hinweisen. Im Gesetzentwurf soll es möglich sein, dass der Adoptierte seinen eigenen Nachnamen behält. Er muss also nicht den neuen Namen des Annehmenden übernehmen. Das leistet der weiteren Nutzung als Steuersparmodell Vorschub. Es macht eben einen Unterschied, ob ich 400.000 Euro Freibetrag bekomme oder nur 20.000. Ein weiterer Punkt, den ich herausstellen möchte, ist die Aufnahme der Kindeswohlprüfung bei der Bildung von Doppelnamen ins Gesetz. Auch hier kam bei der Sachverständigenanhörung die Bitte auf, das doch ins Gesetz mit aufzunehmen und der Bildung von anstößigen oder lächerlichen Doppelnamen zuvorzukommen. In der Praxis kommt es leider immer wieder vor. Viele der Sachverständigen haben auch herausgestellt, dass das öffentliche Namensrecht in diesem Verfahren unproblematisch hätte mitgeändert werden können. Dass das möglich wäre, zeigt auch Ihr Entschließungsantrag, über den wir in dem übernächsten Tagesordnungspunkt zum Selbstbestimmungsgesetz entscheiden. Das legen Sie nachher selber vor und weisen darauf hin. Lassen Sie mich zusammenfassen. Trotz guter Ansätze bei Doppelnamen und der Flexibilität in der Namensbildung haben Sie die Chance vertan, eine große und umfassende Reform auf den Weg zu bringen und spürbare Vereinfachungen zu beschließen. Zugleich werbe ich für unseren Entschließungsantrag, der die Handlungsfelder wie Vereinfachung der Vorschriften, die strukturelle Neukonzeption oder Digitalisierung und Bündelungen der Zuständigkeiten für den Namenserwerb und einen einheitlichen Rechtsweg aufzeigt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Hill. Bevor der nächste Redner, Jan Klobner von SPD, das Wort erhält, will ich darauf hinweisen, dass ich es sehr bedauerlich finde, dass in Kernzeitdebatten die Regierungsbank nur so ausgedünnt besetzt ist. Ich glaube, das Parlament hat mehr Respekt verdient. Nächster Redner ist der Kollege Jan Klobner, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten KollegInnen der demokratischen Fraktionen! Ich möchte es mir heute nicht nehmen lassen, mit einer kleinen historischen Einordnung des Namensrechts zu beginnen. Denn das Namensrecht folgt dem kontinuierlichen Kampf um mehr Gleichberechtigung und ist immer ein Spiegel des Miteinanders in unseren Partnerschaften und Familien. Bis in die 50er Jahre konnten Frauen nicht ein einziges Mal im Leben entscheiden, welchen Familiennamen sie tragen wollten. Vor der Heirat galt der Name des Vaters, nach der Heirat musste der Name des Mannes angenommen werden. 1958 wurde dann gehandelt, wurde endlich die völlige Gleichberechtigung eingeführt. Nein, nicht wirklich. Stattdessen führte der Gesetzgeber die absolut kleinstmögliche Vorstellung von Gleichbehandlung ein. Frauen wurden es nun gestattet, künftig einen Doppelnamen zu führen. Es folgte ein unendlich langer, langer Kampf vor dem Bundesverfassungsgericht, bis das Gericht in den 70er Jahren entschied, dass auch der Name der Frau zum Familiennamen werden kann. Und 20 Jahre später dann die Entscheidung aus Karlsruhe, dass eine getrennte Namensführung möglich ist. Doch darauf diese folgende Reform war dann auch bisher die letzte in diesem Gebiet. Seitdem hat sich nichts verändert, bis heute. Jetzt gehen wir endlich das stark veraltete Ehe- und Geburtsnamensrecht an und machen es fit für die Lebensweisen des 21. Jahrhunderts. 15 und mehr Namensoptionen für Ehepaare klingt erstmal sehr kompliziert. Aber wenn ein Paar, nennen wir es jetzt an dieser Stelle mal Frau Tietz und Herr Ihle, zu mir ins Standesamt kommen, haben sie jetzt alle Freiheiten, die sie brauchen, um die Namen ihrer Familie gestalten zu können. Wir haben uns einiges vorgenommen. Wir führen echte Doppelnamen ein. Damit können gleichberechtigte Eheleute ihren beiden Familiennamen endlich verbinden. Denn echte Doppelnamen schaffen wir auch für die gemeinsamen Kinder in und außerhalb einer Ehe. So ist Ihnen zu beiden Teilen die elterlichen Familien möglich, die namentlichen Verbindungen herzustellen. Wir führen weiterhin Vereinfachungen bei der Änderung des Familiennamens ein. Mittlerweile werden rund 40% aller Ehen in Deutschland wieder geschieden. Deshalb schaffen wir mit der Namensrechtsreform endlich mehr Flexibilität für Familien, für Trennungsfamilien, für Scheidungskinder und Patchworkfamilien. Kinder sollen künftig auch nach einer Trennung der Eltern leichter den Namen der Person annehmen können, in deren Haushalt sie leben. Auch volljährige Scheidungskinder werden wir ihren Namen ein- und rückbenennen lassen. So können sie den Namen des Elternteils wählen, dem sie sich am nächsten fühlen. Wir führen endlich eine Regelung ein, die unsere nationalen Minderheiten ermöglicht, ihre traditionellen Namen zu führen. So werden Angehörige der Sorben künftig geschlechtsangepasste Familiennamen führen können, und auch die Traditionen der Friesen und Sorben bei den Geburtsnamen kann künftig Rechnung getragen werden. Das ist ein Schritt von großer Bedeutung für diese Gruppen. Und natürlich, es sei an der Stelle auf die Kollegin Hirl hingewiesen, ist auch Rückbenennung und der Anschluss an die Wiederannahme der Mutter zum Beispiel parallel möglich. Das ist nicht ausgeschlossen durch dieses Gesetz. Auch diese Reform ist aus meiner Sicht nicht vollumfänglich. Das ist schon angesprochen worden. Für viele Menschen, die aus sonstigem berechtigten Interesse ihren Namen ändern wollen, bleiben die Hürden nach wie vor sehr hoch. Das bürgerliche Namensrecht kann aber aus bestimmten Gründen, aus vielen Gründen nachvollziehbare Interessen abstrakt generell nicht vollumfänglich regeln. Deswegen fordere ich an das Innenministerium an dieser Stelle auch noch einmal auf, die Hürden im öffentlichen rechtlichen Namensänderungsrecht zu senken. Diese Forderung verschaffen wir mit einem Entschließungsantrag, das ist auch schon erwähnt worden, an anderer Stelle des heutigen Tages noch einmal sehr deutlichen Nachdruck. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Helge Limburg und Katrin Helling-Pla für die tolle Zusammenarbeit bei diesen Verhandlungen. Es ist wirklich gut geworden, was wir da gemacht haben. Und eines ist immer klar, der Name ist auch immer Individualität und dadurch Identität. Denn der Mensch, den Mensch ein Stück weit zu dem macht, und was er ist, und zu einem Teil seiner menschlichen Würde verhilft. Wie ein japanisches Sprichwort sagt, der Mensch lebt nur kurz, der Name lebt ewig. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Lobner. Als nächsten Redner teile ich das Wort dem Kollegen Tobias Matthias Peterke, AfD-Fraktion.
Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, also bevor es nachher zum moralinsauren Eingemachten geht, wird uns hier zunächst eine Reform des Namensrechts vorgelegt, quasi ein kleines Selbstbestimmungsgesetz. Wobei Sie in der Regierung sind sich ja noch gar nicht so einig, was mehr zählt, dieses mehrfache verdichtete Moralin oder potenzielle Anwendungsfälle, denn, das geben Sie selber zu, wäre das Ändern von Familiennamen erst einmal viel relevanter als das Ändern des Geschlechts. Aber echte Relevanz und Notwendigkeit haben Sie ja noch nie wirklich interessiert. Wird nur laut genug in der eigenen Blase geschrien, dann muss ganz schnell was gemacht werden, denn sonst landet man vielleicht noch auf der falschen Seite des Jakobinertums. Und da ist es Ihnen zu ungemütlich, weil man den Rücken gerade machen müsste. Aber eine Bemerkung zur Güte, dass Personen eine gewisse Gestaltung bei ihrer Namenswahl haben, das ist ja kein vollkommen unberechtigtes Anliegen, muss man leider betonen, bei Ihnen ist sowas selten. Doppelnamen sind bereits lange ein Zugeständnis an Lebensentwürfe, die natürlich nicht mehr denen der 50er Jahre entsprechen. Aber ich erinnere daran, damals wurde sogar vertreten, dass diese Konstrukte weiter verästelt werden in Vierfach oder was weiß ich für Namen. Dem wurde damals glücklicherweise ein Riegel vorgeschoben. Mal schauen, wie lange noch. Aber Sie sind natürlich inzwischen auf den Trichter gekommen, dass es doch gelacht wäre, wenn man nicht noch irgendwas verschlimmbessern könnte. Ich vermute, den Koalitionsvertrag dahinter ist mir aber auch soweit egal. Tatsache ist, dass plötzlich, abgesehen von den bekannten Mikrointeressen, die man wirklich für alles irgendwo finden kann, siehe die Rede von Frau Helling-Pla, das deutsche Namensrecht sei viel zu rigide, wird angeführt. Plötzlich. Wir müssen uns endlich an internationale Zustände anpassen. Oha, jetzt plötzlich sollen wir ins europäische Ausland oder sogar noch weiter schauen für Vorbilder. Dabei wird doch von Ihnen beim Asylrecht jeder Staat mit funktionierenden Grenzen, Rückführungen und Anreizvermeidung geradezu als verachtenswert dargestellt. Da gibt's dann plötzlich nur die einzige wahre Lehre, und die heißt, Deutschland hat die Welt zu retten, koste es, was es wolle, ohne uns. Hier jetzt aber plötzlich andersherum. Ist es nicht so, dass wir mit unserem eher festen Korsett, zum Beispiel auch bei den Meldeämtern, bisher ganz gut gefahren sind? Hat es nicht auch einen enormen Vorteil, dass in der Regel Namen Namensklarheit transportieren? Zum Beispiel rühren Sie ja selber nicht an der festen Reihenfolge der Doppelnamen. Andererseits sollen jetzt multiple Fristen zum Opt-in und zum Opt-out der eigenen Namensgestaltung je nach Lebenslage gelten. Man denke nur an die erschwerte Strafverfolgung. Ist Ihnen ja auch egal. Denn manche Kreise, die gut darin sind, sich formeller Erfassung zu entziehen, die können hier jetzt noch völlig legal ganz anders auftrumpfen. Sie gehen wie immer nur vom braven Vorstadtmichel aus und beachten nicht die Möglichkeit des systematischen Missbrauchs von Gelegenheiten. Das ist übrigens quasi der Markenname von Deutschland weltweit. Dass die Anpassung an ausländische Traditionen, das steht da ja auch drin, vielleicht gerade die Integration weiter torpediert, das nur am Rande, ist Ihnen ja ohnehin bestenfalls vollkommen egal. Irakische Namen zum Beispiel, die sind etymologisch sicher sehr interessant. In freier Reihenfolge rotierend existiert da zum Beispiel ein Vorname, ein Vatername, ein Großvatername, ein Urgroßvatername und der Stammesname. Ich bin mir sicher, Sie finden hier auch tolle Lösungen. Und werden zum Beispiel mit Nachdruck die Einführung von Mutter- und Großmutternamen fordern. Da wünsche ich viel Glück dabei. Wir lehnen das Gesetz ab.
Vielen Dank, Herr Kollege Tobias Matthias Petterka. Nächster Redner ist der Kollege Helge Limburg, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das deutsche Namensrecht internationaler, minderheitenfreundlicher, trägt Belange von Patchwork-Familien Rechnung, wird gleichberechtigter, wird flexibler und bewahrt gleichzeitig deutsche Namensrechtstraditionen. Kurz, die Modernisierung, die mit diesem Gesetzentwurf verbunden ist, tut allen Menschen in diesem Land gut. Sie gibt allen mehr Möglichkeiten und Rechte, weniger Restriktionen, mehr Wahlfreiheit. Das ist gut für uns alle. Internationaler. Liebe binationale Paare, wir ermöglichen zwei Nachnamen auch ohne die Verbindung durch einen Bindestrich. Wir ermöglichen, dass Kinder einen aus beiden Elternnachnamen zusammengesetzten Doppelnachnamen tragen. Beides ist in vielen anderen Ländern längst Praxis und üblich, und es gab immer wieder Schwierigkeiten bei Eintragungen in Deutschland. Damit ist jetzt Schluss. Und ganz wichtig, wir ermöglichen auch rückwirkende Korrektur von Nachnamen für Altfälle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Minderheitenfreundlicher. Liebe Sorbinnen und Sorben, Däninnen und Dänen, Friesinnen und Friesen in Deutschland, eure Namensrechtstraditionen werden jetzt endlich umfassend berücksichtigt. Geschlechtsangepasste Nachnamen und weitere Namen, die gebildet werden aus Namen von Verwandten, werden ermöglicht mit diesem Gesetzentwurf. Klargestellt wird auch ein wichtiger Punkt, dass es natürlich keinerlei Änderungen am Prinzip der Bekenntnisfreiheit zur dänischen Minderheit geben soll. Da gab es ja Irritationen, die konnten im Wege der Ausschussberatung ausgeräumt werden. Vielen Dank insbesondere auch an den Kollegen Stefan Seidler für die Zusammenarbeit in diesem Punkt. Liebe Patchwork-Familien, Familien werden bunter und vielfältiger. Beziehungen gehen im Laufe eines Lebens auseinander, familiäre Bindungen wechseln, das ist ja ganz normal. Aber das Namensrecht trug dem bislang völlig unzureichend Rechnung. Wir erleichtern sogenannte Einbenennungen für volljährige Kinder. Wir erleichtern aber auch eine Rückbenennung, nachdem eine neue Partnerschaft dann vielleicht wieder gescheitert ist. Wir ermöglichen allen Volljährigen einmalig einen Namenswechsel zu vollziehen zu einem anderen möglichen Elternnamen. Damit haben wir mehr Wahlfreiheit für Familien, mehr Wahlfreiheit für unsere buntere Gesellschaft. Und auch das ist gut so. Es wird gleichberechtigter. Liebe Paare, bislang konnten zwar Ehepartner ihren Namen behalten, aber sobald Kinder kamen, musste man sich dann entscheiden für einen Familiennamen, den alle Kinder trugen. Zukünftig, ich habe es angesprochen, an anderer Stelle wird es möglich sein, dass Kinder eben einen zusammengesetzten Doppelnamen tragen. Und das gilt selbstverständlich auch für unverheiratete Paare. Flexibler, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie aufgezeigt, der Gesetzentwurf erweitert die Wahlmöglichkeiten über eine ganze Palette von Kombinationsmöglichkeiten. Und das Wichtigste, alle diese Änderungen werden auch rückwirkend, also für jetzt bestehende Namen auch rückwirkend möglich sein. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um den Bedürfnissen der Menschen Rechnung zu tragen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir wissen aus zahlreichen Zuschriften und Ansprachen, welch große Bedeutung das Namensrecht für die Menschen in diesem Land hat. Der eigene Name ist natürlich eng mit der Identität verknüpft. Der Name von Kindern und Familien hat natürlich für alle Mitglieder der Familie eine ganz, ganz große Bedeutung. Wie könnte es anders sein? Und darum hat dieser Gesetzentwurf eine ganz große Bedeutung für uns alle. Vielen kann ein lang gehegter Wunsch, vielen ein legitimes, langjähriges Bedürfnis endlich erfüllt werden. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei den Berichterstatterkolleginnen und Kollegen Frau Helling-Pla, Herr Plobner, Frau Eichwede und natürlich auch beim Bundesjustizministerium, Herr Staatssekretär Strasser und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die sehr konstruktiven, engagierten Beratungen bedanken. Ich freue mich natürlich über die Zustimmung und auch da die konstruktiven Ausschussberatungen von Union und Linken und möchte abschließen, es ist ein guter Tag für uns alle mit diesem Gesetz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Limburg. Nächster Redner, dem wir lauschen, ist der Kollege Johann Saathoff, SPD-Fraktion.
Moin, sehr geehrter Herr Präsident. Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ja, als Gebürtiger aus Friese hier in der zweiten, dritten Lesung zur Namensrechtnovelle reden zu dürfen, das ist wirklich eine große Freude. Und ich gebe zu, dass ich nicht die gesamte Bandbreite des Gesetzes wiedergebe, sondern das, was mir besonders wichtig ist, nämlich die Regelungen, die die friesischen Volksgruppen dann letzten Endes auch betreffen. Gern setze ich mich nämlich gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien im Parlamentskreis Plattdeutsch, aber auch in zahlreichen anderen Organisationen außerhalb des Bundestags für die friesischen Belange ein. Und ich möchte hier vor allen Dingen die in Aurich ansässige ostfriesische Landschaft hervorheben, aber auch das Niederdeutsch-Sekretariat, den Minderheitenrat, das Institut für Niederdeutsche Sprache und zudem nicht unerwähnt lassen, dass sich auch das Bundesministerium des Innern und für Heimat sehr für nationale Minderheiten einsetzt, unter anderem durch die Förderung des Bundesrats für Niederdeutsch. Ostfriesen und Friesen sind Volksgruppen, die in Deutschland wichtig sind. Die Friesen insgesamt bestehen aus Nordfriesen, Ostfriesen, Saterfriesen. Es soll zwar nur rund 60.000 Friesen in Deutschland geben, aber, meine Damen und Herren, fühlen Sie sich heute eingeladen. Friese ist, wer sich als Friese fühlt. Und dafür sorgt in Deutschland die Bekenntnisfreiheit der Minderheiten. Mit der Namensrechtsnovelle werden wir ein Stück friesische Tradition wiederbeleben. Die Namensgebung nach dem Vornamen des Vaters wird möglich sein. Traditionell gibt es bei den Friesen eigentlich keine Familiennamen, sondern die Kinder erhielten neben dem eigentlichen Vornamen den Rufnamen des Vaters als Beinamen, sogenannte patronyme Namensgebung auf Schlau. Die Beinamen werden aus dem Vornamen des Vaters gebildet, indem eine Genitivänderung angefügt wird. Typisch friesische Genitivänderungen sind en, wie bei Klaasen, Inga, wie bei Poppinger oder Ena, wie bei Zirksener. Diese Tradition der Friesen wurde aber im 19. Jahrhundert abgeschafft. Mit kaiserlichem Dekret vom 18. August 1811, ein schwarzer Tag für alle Ostfriesen, dem sogenannten Code Napoleon, wurde angeordnet, alle Bürger Ostfrieslands sollten feste Familiennamen führen. Napoleon ging es dabei weniger um die Strukturierung Ostfrieslands und um die Familiennamen. Es ging um die gezielte Rekrutierung von Soldaten. Es gab halt unüberschaubar viele Jan Jansens in Ostfriesland damals und Rekrutierung war schwierig. Wie Ostfriesen so sind, ließen sich ihren Willen aber nicht aufbürden und haben sich erstmal nicht drum gekümmert. Einige Jahre später versuchte auch König Georg IV. Von Hannover den Ostfriesen den aufrechten Gang beizubringen. Auch er hatte nur wenig Erfolg dabei. Erst mit dem Kaiserreich kamen auch die Friesen nicht mehr um die Nachnamen herum. Als 1874 die Standesämter eingeführt wurden, mussten auch die Friesen feste Vornamen tragen. Und das ist bis heute so und bald nicht mehr. Ich möchte die Rechtsänderung an einem Beispiel erläutern. Stellen Sie sich das Ehepaar Klaas und Wiebke Müller vor. Wiebke hat nun einen Sohn zur Welt gebracht und möchte ihn beim Standesamt der nordwestlichsten Gemeinde Deutschland, der mit dem kleinen rot-gelben Leuchtturm, möchte ihn also beim Standesamt der Gemeinde Krummhörn anmelden. Denn wie sagt man so schön in Ostfriesland? Kind mit Namen hemmen. Während sich die beiden beim Vornamen aus einer Riesenmenge bedienen können, für mich manchmal schon auch ein bisschen mehr als genug, aber haben sie beim Vornamen schon auch ein bisschen Schwierigkeiten dann. Ich nehme jetzt mal den schönen Vornamen Focko. Beim Familiennamen sind sie aber ziemlich eingeschränkt. Der Junge heißt also jetzt Focko Müller. Wir werden es mit dieser Novelle ermöglichen, dass Focko wieder einen Familiennamen nach traditioneller Form bekommen kann. Er heißt also künftig Focko Klasen. Mit dieser Novelle gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Wir lassen auch Matronyme zu, also Familiennamen, die aus dem Vornamen der Mutter abgeleitet werden. Focko könnte also mit Nachnamen auch Wiebkes heißen, Focko Wiebkes. Mit dem heutigen Beschluss werden wir die jahrhundertealte friesische Tradition wieder ermöglichen. Was für uns nur ein kleiner Passus in einem Artikelgesetz und dann im bürgerlichen Gesetzbuch ist, bedeutet für viele Menschen die Möglichkeit der Rückkehr zu ihren Wurzeln. Friesische Kinder und auch Erwachsene werden sich übrigens einmalig umbenennen können. Und damit das Standesamt in der Gemeinde Krummhörn sich auch noch vorbereiten kann, wird dieses Gesetz erst zum 01.01.2025 in Kraft treten. Dies ist ein gutes Gesetz für ein modernes, aber auch für ein traditionsbewusstes Deutschland und für Ostfriesland. Und besten Dank an Aal, die das möglich gemacht haben und die dafür gesorgt haben, dass wir diese Novelle nun kriegen. Besten Dank.
Vielen Dank. Wir danken unserem friesischen Kollegen Johann Johansen für diesen wunderbaren Beitrag. Nächster Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Carsten Müller.
Ja, Herr Präsident, also eingangs muss ich sagen, dass ich das vom Vorredner gewählte Beispiel beim jedenfalls im Hinblick auf den zu ersetzenden Namen als außergewöhnlich unglücklich empfinde. Aber wie auch immer, und ich nehme, will das auch noch mal voranstellen, das Lob des Kollegen Limburg für die konstruktive Mitarbeit nehmen wir gerne entgegen. Ich will aber auch durchaus sagen, also wir bleiben an dem Thema dran, ich begründe das gleich, ich will auch durchaus sagen, wir hätten uns das noch etwas konstruktiver vorstellen können. Sie wissen, worauf ich abhebe, ich komme darauf kurz noch zu sprechen. Und ich glaube, wir haben mit der heutigen Novelle des Namensrechts dann trotzdem noch längst nicht alle Aufgaben erledigt, sondern noch einige vor uns. Wir hatten die Hoffnung, dass etwas mehr passiert als das, was heute zur Abstimmung gestellt wird, und haben das auch bei der ersten Lesung Mitte November letzten Jahres zum Ausdruck gebracht. Meine Kollegin Susanne Hehl hat das schon dargestellt. Wir werden als Unionsfraktion dem heutigen Gesetzentwurf zustimmen. Gleichwohl bleibt das, was wir heute beschließen, insgesamt hinter dem Erwartbaren zurück. Ich will mal den Sachverständigen, der von den Grünen benannt worden ist, Dr. Dutter, mit Erlaubnis des Präsidenten zitieren. Er sagte nämlich Folgendes: Alle diejenigen, die gehofft haben, dass der Gesetzgeber nach langen Vorarbeiten und langen Diskussionen das deutsche Namensrecht nun endlich vereinfacht und liberalisiert, dass diese eine herbe Enttäuschung so wörtlich erleben werden. Meine Damen und Herren, fast alle Sachverständigen haben in der Anhörung ausgeführt, dass durch dieses Gesetz zunächst das Namensrecht deutlich verkompliziert wird. Wir haben ein deutliches Anwachsen der Normenanzahl festzustellen, und das steht an sich im Widerspruch zu dem von uns wirklich ernst gemeinten Ansatz des Bürokratieabbaus. Zum Thema der konstruktiven Zusammenarbeit. Wie gesagt, wir hätten uns etwas mehr gewünscht und waren durchaus enttäuscht, dass wir mit einem Vorlauf von 16 Stunden vor der abschließenden Beratung im Rechtsausschuss einen Ergänzungs- und Änderungsantragspaket der Ampelkoalition bekommen haben. Das hat uns umso mehr enttäuscht. Es war nicht vollkommen unerwartet, dass dieser sehr kurzfristige Versand ein Fehlversand war und noch mal korrigiert werden musste. Wir haben die Unterlagen dann also 13 Stunden und zwar über Nacht bekommen. Das funktioniert nicht so wirklich gut. Wir hätten deutlich mehr machen sollen und können, denn die Beratungen zur Reform des Namensrechts sind ja nicht erst in den letzten wenigen Monaten angestoßen worden. Es gibt ein Eckpunktepapier, das bereits zu Zeiten der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht worden ist, und zwar im Jahr 2020. Und das zeigt, wie wichtig das Thema in weiten Teilen des Hauses genommen wird. Wir haben einige Punkte, Vorredner haben das zum Teil gesagt, die außerordentlich zu begrüßen sind, beispielsweise der Fall der Rückbenennung nach Auflösung der Einbenennungsehe. Da sind vielfach geforderte Anpassungen vorgenommen worden, aber es bleiben eben auch noch große Fragezeichen. Es bleibt die Frage, weswegen wir an dieser Trennung des privaten und des öffentlich-rechtlichen Namensrechts festhalten. Dafür gibt es keine Notwendigkeit. Würde man das zusammenführen, wäre es für alle, auch für Nichtjuristen, deutlich verständlicher. Und das ist unser Anliegen. Wir wollen daran weiterarbeiten. Und Sie haben darauf hingewiesen, Herr Kollege Plobner, meine Kollegin Hirl hat es auch gesagt, dass Sie heute zu einem anderen Tagesordnungspunkt einen Entschließungsantrag genau zu diesem Thema vorlegen. Dann möchten wir Ihnen zurufen,
Machen es wie wollen, nur noch krasser.
Machen Sie es doch einfach. Sie hätten uns an der Seite gehabt, wir haben es gefordert. Machen Sie es. Kündigen Sie nicht nur an. Meine Damen und Herren, Sie gestalten das Ganze unnötig kompliziert. Gleichwohl gibt es, wie gesagt, zwei ganz wesentliche Punkte, die uns zur Zustimmung bewegen: Bildung von echten Doppelnamen und die Übernahme und Einführung von namensrechtlichen Traditionen der in Deutschland anerkannten nationalen Minderheiten. Wir stimmen im Ergebnis zu und wissen, dass die Novellierung des Namensrechts eine große Aufgabe für dieses Haus bleibt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Kassim Teherzadeh, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal fehlt es an Beispielen, um die eine oder andere Absurdität des deutschen Rechts zu verdeutlichen. Ich bin ein konkretes Beispiel für das deutsche Namensrecht. Mein Name ist Kassim Teherzadeh. Auf meinen Führerschein oder auf mein Diplomzeugnis habe ich zwei Nachnamen, so wie es auch korrekt ist. Teherzadeh. Auf meinem Personalausweis trage ich den Vornamen Kassim Teherzadeh und als Nachname nochmal Saleh. Warum? Bei meiner Einbürgerung 2018 durfte ich nicht meinen irakischen Nachnamen Teherzadeh übernehmen, weil das im deutschen Namensrecht ohne Bindestrich nicht funktioniert. Zumindest nicht für mich oder andere Menschen außerhalb der Europäischen Union. Bei Einbürgerungen von Spanierinnen, von Dänen, von Italienern ist es aber wiederum kein Problem, die zwei Nachnamen ohne Bindestrich mit in den deutschen Pass zu übernehmen. Maria López Gallego kann ihren Namen also korrekt führen, ein Kassim Teherzadeh nicht. Viele Menschen in unserer Nation haben Schwierigkeiten, dass ihr Name anerkannt wird. Bei jedem Interview, bei jedem Termin, bei vielen Telefonaten muss ich klarstellen, dass ich zwei Nachnamen habe. Ich sage, das neue Namensrecht ist auch ein Antidiskriminierungsrecht. Meine Damen und Herren, der eigene Name ist ein Identifikationspunkt. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, mit dem eigenen Namen angesprochen zu werden. Das gilt auch für Minderheiten, unter anderem für Sorbinnen und Sorben in Sachsen oder in Brandenburg. Der Name ist ein Stück der eigenen Biografie, und ich freue mich, dass wir heute Menschen ermöglichen, ihren Namen selbstbestimmt verankern zu können. So sieht ein modernes Deutschland aus. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Teherzadeh. Ich rufe nunmehr auf den fraktionslosen SSW-Abgeordneten Stefan Seidel.
Vielen Dank, Herr Präsident. Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Moin, liebe Gäste und Freunde auf der Tribüne. Endlich kommt das neue Namensrecht. Natürlich freut es mich ganz besonders, dass auch unsere nationalen Minderheiten mit dieser Novellierung fraktionsübergreifend heute so viel Zuspruch von allen demokratischen Fraktionen erfahren. Und mein Dank gilt hier insbesondere dem Minister Buschmann und natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen, die sich dieses Anliegen auch zu Herzen genommen haben, besonders Helge Limburg und Jan Plobner. Vielen Dank. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Geburtsdoppelnamen nach dänischer Tradition werden möglich. Eltern können ihre Kinder von Geburt an Sören mit dänischem Ö und Lerke mit dänischem E nennen. Und unsere Friesen können nach über 150 Jahren wieder Patronyme und Matronyme Geburtsnamen für ihre Kinder wählen. Und nach sorbischer Tradition können geschlechtsangepasste Familiennamen angenommen werden, auch in ihrer eigenen Schreibweise. Das mag einigen hier im Saal vielleicht nicht ganz klar sein, aber die traditionelle Namensgebung ist ein wichtiger Teil unserer kulturellen Identität, und mit diesem Gesetz lässt sich das besser ausleben. Einfach gesagt, unsere Leute können jetzt so heißen, wie sie wirklich heißen, und müssen nicht in ein enges Verwaltungsraster passen. Das ist mal ein richtig tolles Zeichen und ein wichtiger Schritt zum Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Minderheiten hierzulande. Auch möchte ich einen Dank aussprechen, dass unser letzter Änderungswunsch zugunsten der dänischen Minderheit mit aufgenommen wurde. So können jetzt auch Familiennamen von nahen Angehörigen angenommen werden, auch wenn diese bereits verstorben sind. Wir machen hier einen wichtigen Schritt für ein modernes Deutschland, das seine kulturelle Vielfalt jetzt auch in der Namensgebung anerkennt. Fole Tunk, Mange Tak. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Seidler. Letzte Rednerin dieser Debatte ist die Kollegin Sonja Eich für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen und sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, als Vertreter der Friesen und Direktor des Nordfriesk-Instituts, wir begrüßen Sie auch sehr herzlich auf der Tribüne. Es ist schön, dass Sie da sind an diesem Tag, eben gerade auch als Vertreter einer der nationalen Minderheiten in unserem Land. Der Name ist bei uns in Deutschland, der Name ist nicht nur Bezeichnung einer Person, der Name ist Teil unserer Identität, er ist Teil unserer Geschichte und er gestaltet auch unsere Zukunft mit. Eine der wohl größten Entscheidungen, die ich in den letzten Jahren treffen durfte, war die Namensgebung meines Sohnes. So ist es bei ganz, ganz vielen Leuten hier im Raum, so ist es bei ganz, ganz vielen Leuten in unserem Land. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass wir dieses Thema hier heute angehen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen eben deshalb die Hürden, die wir für eine Namensänderung in Deutschland haben, herabstufen. Wir müssen die Möglichkeiten erweitern, und dies wollen wir tun mit diesem Gesetz. Sehr, sehr viele Punkte sind durch meine Vorrednerinnen und Vorredner bereits ausgeführt worden. Deshalb möchte ich hinsichtlich der Errungenschaften dieses Gesetzes einfach noch mal drei Punkte nennen, die gerade mir besonders wichtig sind. Erstens, viele Kinder, die nach einer Scheidung ausschließlich bei einem Elternteil aufwachsen, der aber seinen Geburtsnamen wieder angenommen hat, leiden darunter, dass sie anders heißen als das Elternteil, bei dem sie leben. Dem schaffen wir Abhilfe durch eine Erklärung, durch einen Gang zum Standesamt, kann eben der Name des Elternteils, bei dem die Kinder leben, wieder angenommen werden. Das ist richtig und wichtig. Und genauso haben auch viele Eltern die Entscheidung getroffen, nicht ihren Geburtsnamen wieder anzunehmen, weil sie so heißen wollen wie ihr Kind. Das sind Dinge, die wir ändern. Das ist wichtig in einer offenen und weltgewandten Gesellschaft, in der eben gerade der Name viel mit der Identität einer Person zu tun hat, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Zudem müssen wir auch sagen, dass trotz aller Bestrebungen hinsichtlich der Gleichberechtigung immer noch 75% aller Frauen bei der Eheschließung den Namen ihres Mannes annehmen. Das können Sie machen, wenn Sie das gerne wollen, wenn das richtig und wichtig ist. Aber häufig ist diese Entscheidung auch eine Entscheidung für einen gemeinsamen Familiennamen. Hier geben wir jetzt mehr Möglichkeiten für Familien, eben gerade durch echte Doppelnamen für die ganze Familie, durch Doppelnamen der Kinder. Das wird den vielen Lebensmodellen und eben auch Fragen der Gleichberechtigung in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft gerecht. Und darüber freuen wir uns sehr, dass wir das machen konnten. Und es ist auch wichtig, gerade hinsichtlich der Identifikation mit der Familie, mit der Großelterngeneration. Hinsichtlich der vielen Sorbinnen und Sorben, die in Brandenburg wohnen, möchte ich aber auch noch mal sagen, dass gerade auch die geschlechtsangepassten Namen ein wichtiger Fortschritt waren. Es ist sehr schön, dass das in dieser Debatte so breiten Konsens gefunden hat. Wir freuen uns nun auf die Abstimmung. Und Helge Limburg hat es gesagt, die Kolleginnen und Kollegen haben es gesagt, es ist ein guter Tag für unser Land und für die Identifikation mit unserem Land, mit unserer Geschichte und für unsere Familien. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Eichwilde. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts. Der Rechtsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10.997 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 9.041 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Regierungstragende Fraktionen, CDU-CSU-Fraktion und Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion, Enthaltungen keine. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Nun kommen meine Lieblingsabstimmung, dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die regierungstragende Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist Die AfD-Fraktion, Enthaltungen keine. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Bevor wir mit der Tagesordnung fortfahren, möchte ich noch kurz auf die letzte Sitzung zurückkommen. Vizepräsidentin Özus hat in der gestrigen Sitzung der Abgeordneten Beatrix von Storch aus der AfD-Fraktion wegen der Verwendung des Begriffs Antidemokrat einen Ordnungsruf erteilt. Gegen den Ordnungsruf hat Frau von Storch Einspruch eingelegt. Im Namen der Kollegin Özus teile ich Ihnen mit, dass sie dem Einspruch abgeholfen hat, auch wenn das nicht als Aufforderung verstanden werden sollte, diesen Begriff inflationär in der Debatte für Kolleginnen und Kollegen zu verwenden. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 21. Ja, das ist, auch wenn Sie das überrascht, das ist der Rechtsstaat sozusagen, nicht? Den Sie ja. Na ja, gut. Ich will mich jetzt nicht weiter befinden. Wir debattieren es jetzt nicht. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 21, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel für eine moderne Regulierung von Mobilitätsdaten.